treffe heute Regine Günther. Sie war die Umweltsenatorin in Berlin und zuvor beim WWF die Leiterin für Politik, Klima und Energie. Frau Günther, Sie beschäftigen sich seit mehr als 25 Jahren mit den unterschiedlichen Fragen zur Energie- und Klimapolitik. Was hat sich in den letzten 25 Jahren getan?
Die Berichterstattung ist ja oft sehr pessimistisch. Und zu dem, was wir eigentlich noch erreichen müssen, fehlt auch noch einiges. Aber wir haben schon viele Veränderungen vorgenommen. Im Energiebereich sieht man das. Wir haben jetzt 60%, fast 60% Erneuerbare im Strombereich im Netz. Das wäre vor 10 Jahren noch unvorstellbar gewesen. Wir sind auf dem Weg, Kohlekraftwerke sehr schnell jetzt abzuschalten. Atomkraftwerke sind in Deutschland abgeschaltet. Wir sprechen darüber, dass der Verbrennermotor bald nicht mehr auf den Straßen ist. Und es sind natürlich Wegweisungen, die sehr einschneidend sind. Insofern vieles passiert. Ob wir die Ziele, die wir brauchen, um die schlimmsten Klimaauswirkungen zu verhindern, wirklich erreichen, ist aber noch nicht gesagt.
Was muss denn überhaupt passieren, dass das noch erreicht werden kann? Ist das 1,5-Grad-Ziel überhaupt noch realistisch und erreichbar?
Naja, sieht ja nicht so gut aus. Das muss man, glaube ich, schon sagen. Wenn man sich die neuesten Zahlen der Klimawissenschaft anschaut, sind ja in vielen Regionen schon 1,5 Grad überschritten, deutlich überschritten. Und die Emissionen müssten dramatisch reduziert werden. Was in den Modellen immer wieder auch gezeigt wird, zukünftig Emissionen aus der Luft wieder versenkt werden, also negative Emissionen. Wenn wir das nicht machen, wird es schwer.
Welche Herausforderungen, was sind die großen Herausforderungen global, die angepackt werden müssen, wo bisher noch keine Abkommen unterzeichnet oder umgesetzt worden sind?
Naja, Paris ist ja schon ein wegweisendes Abkommen gewesen. Es ist sehr gut, dass die USA sich wieder dem angeschlossen hat und mit dieser Initiative IRA auch Maßnahmen eingeleitet hat, die emissionsarme oder freie Energien dort maßgeblich befördern und einen großen Wettbewerbsmarkt auch eröffnet haben. Wir müssen halt in allen Bereichen schneller werden. Wir müssen schneller aus den Fossilen aussteigen im Strombereich. Wir müssen schneller die Elektrifizierung im Automobilsektor vorantreiben. Wir müssen schneller die Gebäude dämmen. Das ist praktisch die Aufgabe, die wir erzielen müssen.
Aber wenn Sie sagen wir, dann sprechen Sie primär von Deutschland oder international?
Nein, von allen. Also wenn China nicht mitzieht, werden wir global, es ist ein globales Problem, da sind die großen Emittenten USA, Europa, Asien, China, Indien natürlich gefragt. Ja. Und wenn die nicht gemeinsam diese schnelle Emissionsreduktion gewährleisten, werden wir nicht unter 1,5, nicht mal unter 2 Grad bleiben.
Wie schätzen Sie das denn ein? In China werden ja nun inzwischen schon sehr viele Elektroautos gebaut. Es gibt ja Gerüchte, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass China nur deshalb nicht hinreichend viele Elektroautos nach Europa exportieren kann, weil schlicht und ergreifend die Kapazitäten in der Seefracht nicht da sind, sonst wären noch viel, viel mehr hier. Wie schätzen Sie das ein, wie Deutschland, wie Europa im Wettbewerb dazu steht, was das Thema Mobilität angeht?
Naja, richtig ist ja, wir müssen sehr viele Elektroautos hier auf die Straße bringen. Trotzdem müssen wir im Blick behalten, dass wir uns von chinesischen Produkten nicht so abhängig machen, dass wir, wenn China sagt, wir liefern nicht mehr, dann nicht handlungsfähig sind. Das gilt nicht nur für Autos, das gilt genauso für Windanlagen, das gilt für, ich würde sagen, auch für Solarpanels. Und man müsste sich sehr genau angucken, die einzelnen Lieferketten in den wichtigen Transformationstechnologien, wo wir da Verletzlichkeiten haben und sehr schnell diese Verletzlichkeiten abbauen. Und das Ganze ist natürlich ein Spannungsverhältnis zu möglichst viele chinesische Produkte, damit es billig bleibt. Und da das richtig auszutarieren, das ist die große Aufgabe, die in der nächsten Legislaturperiode angegangen werden muss.
So, Sie sprechen das Thema Abhängigkeiten an. Wir sind, das hat sich spätestens ja auch zur Corona-Zeit gezeigt, von sehr, sehr vielen Dingen und wenigen Lieferanten im Zweifel im Ausland abhängig. Das ist ja relativ unabhängig, welche Branche man sich anguckt. Jetzt besonders auch im Mobilitätsbereich. Wie kann man denn wirklich faktisch die Abhängigkeit reduzieren?
Naja, die ersten Schritte wurden ja gemacht. Abhängigkeit reduzieren, indem man erstmal eine seriöse Analyse hat. Wo haben wir denn ein Problem? Und dann beispielsweise im Solarbereich wissen wir, dass wir bei den sogenannten Ingots und Wafern 97% auf dem Weltmarkt von China abhängig sind. Also müssen wir versuchen, in Europa hier Industrien wieder aufzubauen. Das wäre ein Schritt. Bei anderen Industrien sieht es anders aus. Bei Stahl müsste man jetzt hier gucken, wie kriegt man grünen Wasserstoff, wie kriegt man die sogenannten DRI-Anlagen hier oder die Elektrolyseure hier aufgebaut. Also das ist, dass man sich wirklich Technologie für Technologie anschaut, analysiert und dann die einzelnen Gegenmaßnahmen entwirft. Auch mit Geld hinterlegt, mit großen Geldbeträgen.
Ja, das sollte mal eine Rückfrage sein, weil das letztendlich geht es ja darum, dass man dann mit hohen Subventionen antritt, um die Weltmarktpreise zum Beispiel bei den Sonnenkollektoren dann auch unterbieten kann, damit die Produkte überhaupt wettbewerbsfähig im Markt sein können.
Es muss nicht so viel kosten. Also es geht ja auch nicht darum, dass wir diese Technologien dann zu 100% hier in Europa haben wollen. Wir müssen nur so einen Prozentsatz haben, dass wir das Know-how haben und dass wir, wenn es Probleme gibt, schnell skalieren können. Wenn wir aber gar nichts haben, weder Know-how noch irgendeine Technologie, dann dauert es einfach ewig, bis das von null aufgebaut ist. Und dagegen sollten wir uns absichern.
Jetzt gibt es ja Berechnungen und es gibt auch Experten, nicht nur Selbsternannte, die sagen, wir sind im regenerativen Bereich ja auf einem sehr, sehr guten Weg. Und die Vorstellung, dass Energie de facto gar nichts mehr kostet, ist gar nicht so verrückt. Also innerhalb von 10 Jahren könnte man einen Großteil der Energie quasi als Sonnenenergie, als regenerative Energie darstellen. Würden Sie dem zustimmen oder wie sehen Sie da die zeitlichen Horizonte?
Naja, es geht ja nicht nur darum, dass man Wind und Solar, sondern man muss eine Infrastruktur aufbauen, die muss bezahlt werden und man braucht die ganzen Backup-Speicher. Also wenn keine Solarenergie da ist und kein Wind, muss es ja gespeichert sein, sodass das auch dann zur Verfügung stellt für solche Zeiten. Insofern bin ich jetzt erstmal skeptisch, da zu sagen, es kostet alles nichts, sondern ich glaube schon, dass wir da noch Kosten haben, aber ich halte das alles für stemmbar. Also diese, sowohl die eine Seite zu sagen, unser Wartungsparadies, die Sonne scheint uns ins Haus und alles wird kostenlos sein, halte ich für ein Halsversprechen, was so schnell nicht kommen wird. Aber dieses, alles wird uns überfordern, das glaube ich auch nicht. Wenn es klug gemacht ist, werden wir viel besser dastehen, als wenn wir den fossilatomaren Weg deutlich verlängert hätten, von Klimaproblemen erstmal abgesehen.
Wir haben vorhin schon das Thema Lieferketten angesprochen, also internationale Lieferketten. Wo sehen Sie da unmittelbaren und wo sehen Sie mittelfristigen Handlungsbedarf?
Also wir sehen unmittelbaren Handlungsbedarf gerade bei Permanentmagneten, bei den DRI-Anlagen, bei Stahl. Wir sehen es bei Photovoltaikanlagen in der Lieferkette. Aber welche Industrien wir in Europa halten wollen, das müssen wir diskutieren. Das ist eine große Diskussion für die Zukunft, wo bisher natürlich die meisten davor zurückschrecken.
Jetzt gibt es ja auch viele Leute, die sagen, also wir sind ein kleines Land im verglichen mit Deutschland, mit Indien, mit China, mit USA. Was bringt das denn überhaupt, wenn Deutschland eine Vorreiterrolle übernimmt? Und dann noch weiter runtergebrochen, was bringt das denn eigentlich, wenn ich mich wirklich einschränke oder mein Verhalten ändere? Das ist ja noch nicht mal ein Tropfen auf den heißen Stein.
Deutschland ist der sechstgrößte Emittent weltweit von 192 Staaten. Wenn wir nichts machen, dann ist das Signal, die 185 anderen Staaten müssen dann natürlich auch nichts machen. Das ist natürlich problematisch und wir haben ja gezeigt bei der Solarindustrie, da hat der deutsche Stromverbraucher die Solarkosten runtergekauft und wir sind jetzt bei Solar so gut aufgestellt. China hat es dann praktisch ausgebaut und dass es einen Unterschied macht, in welche Technologien wir investieren. Also wir werden die Erderhitzung nicht ignorieren können. Das heißt, fossile Energieträger werden deutlich teurer. Und dann ist für jeden die Einzelnen die Frage, investiere ich jetzt in Technologien, die solche Kosten verhindern? Das ist, wenn ich mein Haus dämme, das ist, wenn ich eine Wärmepumpe einbaue oder Solaranlage. Oder werde ich die fossilen Kosten dann zahlen, die sehr viel volatiler sind, sehr viel teurer sind und das Klima zusätzlich belasten. Deshalb rate ich sehr eindringlich dazu, jetzt ins Richtige zu investieren, um später nicht das Falsche bezahlen zu müssen.
Sie waren ja Umweltsenatorin in Berlin.
Ich war auch Verkehr und Klima.
Und Verkehr und Klima. Das kann ich mir vorstellen, manchmal frustrierend sein, weil die Projekte, die Sie anstoßen, dann von einem Nach- oder Nachnachfolger erst abgeschlossen realisiert werden und der dann den berühmten roten Faden durchschneidet. Auf welches Projekt waren Sie denn besonders stolz, was Sie durch umgesetzt und möglicherweise auch bis zum Ende realisiert haben?
Also es waren 2-3 Projekte. Also am meisten werde ich ja verbunden mit Radwegen, weil das sehr kontrovers war. Also was wir hier in Berlin auch da leisten konnten, obwohl es immer kritisiert wurde, ich finde, es war doch sehr beachtlich. Sehr stolz bin ich auf die Elektrobusse, weil wir hier einen vollkommen neuen Weg eingeschlagen haben, als ich hier angefangen habe. War immer die Rede, wir machen jetzt Gasbusse. Das konnte verhindert werden, also eine neue fossile Infrastruktur hier aufzubauen, sondern wir waren lange Zeit die Stadt und das Land, was die meisten Elektrobusse in Deutschland hatte, was schön war. Und es ein drittes Projekt, was ich sehr richtig fand, war der Ausbau der Stettiner Strecke, zweigleisig und elektrifiziert. Und damit haben wir sowohl in Berlin, Brandenburg, aber auch mit Polen verbunden. Es hat so eine schöne europäische Komponente. Und es war damals ein sehr kurzes oder ein sehr kleines Zeitfenster von 6 Wochen, wo wir Millionen auf die Beine stellen mussten. Sonst wären die Flächen anderweitig genutzt worden. Und wir haben es geschafft, zusammen mit meiner damaligen Verkehrsministerkollegin aus Brandenburg, Katrin Schneider, dass wir gemeinsam das Geld mobilisiert haben. Und jetzt 2020 2026 wird die Stettiner Bahn eingeweiht, so eingeweiht, dass die ganze Strecke zweigleisig ist und die Zeit deutlich verkürzt wird.
Frau Günther, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.